Martin?
Ja.
Ich bin auf der Suche nach einem Film mit einer Antikriegsbotschaft, der gut gedreht ist, interessante Bildsprache hat und den man vielleicht noch nicht so kennt, also nicht so übliche Verdächtige. Hast du da vielleicht was
Naja,
für
klar
mich?
habe ich was für dich. Ich habe da einen ganz feinen sowjetischen Film, wenn man das so sagen kann, aber der ist wirklich sehr besonders.
Sowjetische Filme im Filmmagazin hatten wir noch nicht so häufig.
Ich glaube, ich frage mich, aber du bestimmt, weil das Filmmagazin hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Wir machen
Bestimmt
schon, das machen wir schon
so
10 Jahre,
lange und
bestimmt haben wir immer.
wir vergessen das auch. Ja.
Herzlich willkommen, auch wenn ihr neu seid. Wenn ihr noch nie was von uns gehört habt, ist gar kein Problem. Wir fragen uns selbst manchmal, wer wir eigentlich sind, aber vielleicht kannst du mir die Frage beantworten.
Ich glaube, ich bin der Martin, du bist der Lukas.
Sehr gut.
Und wir sind das Filmmagazin. Wir treffen uns mittlerweile zweimal in der Woche, um über Film, Fernsehen zu sprechen, was wir aktuell gesehen haben. Wir wollen auch immer gut im Wechsel aktuelle Filme, die jetzt im Kino laufen oder vor kurzem gelaufen sind, als auch ein bisschen ältere Schinken, damit ihr auch mal sehen könnt, was hat denn so die Filmgeschichte hervorgebracht und welche Filme kennt ihr denn noch gar nicht? Wenn ihr gerade auf der Suche seid, das ist ja auch manchmal spannend zu sehen, in welchen Jahrzehnten da auch schon Filme entstanden sind, die vielleicht auch schon Sachen angesprochen haben, die man dann vielleicht erst später erwartet hätte oder irgendwelche Perlen, die ein bisschen unbekannt sind. Da wollen wir auch so ein bisschen Perlentaucher sein und vielleicht dann auch mal ab und zu auch ein Glanzstück hervorbringen. Ihr könnt uns aber auch natürlich auch selber auch Hinweise geben, wo wir denn suchen sollen. Da sind wir auch jederzeit, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, wo ihr uns auch sehen könnt. Da gibt es natürlich auch Kommentare. Möglichkeiten, die ihr auch sehr gerne nutzen könnt. Ansonsten filmmagazin.org ist unsere Webseite. Da findet ihr dann auch andere schriftliche Methoden, uns zu erreichen.
Ganz genau so ist es. Also, welchen Film sollen wir schauen? Schreibt es mal in die Kommentare oder uns persönlich. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt geht's um so eine Perle, würde ich sagen, nach der wir getaucht sind, oder? Fragezeichen, mal gucken. Einen sowjetischen Film aus dem Jahr 1986. Briefe eines Toten war der, oder ist der Titel in Deutschland, der offizielle deutsche Titel in der Bundesrepublik. In der DDR hieß der Film Briefe eines toten Mannes. Sowjetisches Filmdrama von Konstantin Lopuschanski, einem Regisseur, der auf dem Gebiet der heutigen Ukraine geboren ist, also auch der ukrainischen Sowjetrepublik, damals in der Stadt Dnipro heißt die Stadt, kennt man ja leider aufgrund des russischen Angriffskrieges auch, hat man schon mal gehört irgendwie im Ohr, der Film eben wie gesagt vor dem Ende der Sowjetunion gedreht, ein Antikriegsfilm. Tatsächlich 87 Minuten lang. Und ja, worum geht's denn?
Es geht um quasi die Postapokalypse, mehr oder weniger. Es gab einen Atomkrieg, offensichtlich dadurch, dass wir auch dann in der Sowjetunion stattfindet, also auch ein Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion, der eben eskaliert ist, der Kalte Krieg ist eskaliert, die Welt ist nicht mehr bewohnbar, zumindest die, wo sich unsere Charaktere befinden, die sich dann eben noch in Schutzbunkern befinden. Unsere Hauptfigur, das ist ein Professor, wird er genannt, also wie viele Figuren haben in dem Film eigentlich nur so eine Jobbezeichnung, mehr oder weniger, so ein Professor, die Sekretärin, die Frau des Professors gibt den Humanisten, so wurde das zumindest auch in den Credits genannt, die sich dann eben noch eingepfercht haben in einen Schutzbunker. Es gibt aber wohl noch so, ich sag mal, viertelstaatliche Strukturen, weil es gibt wohl irgendwie so einen Zentralbunker in dieser sowjetischen Gegend. Es wird auch nicht genau beziffert, in welcher Stadt wir uns befinden. Wahrscheinlich irgendwie war es schon in Richtung Moskau oder auch einer anderen, etwas größeren sowjetischen Stadt, wo es eben noch einen zentralen großen Bunker geben soll. Und es gibt wohl irgendwie das Kommando von einer Militärführung, die mehr oder weniger das Kommando hat und auch noch sozusagen über Ressourcen verfügt, das eben auch durchzusetzen, dass sie eben die Leute eben in diesem Zentralbunker unter Erde befinden sollen oder sich dorthin begeben sollen, damit man eben sich dort in Schutz begibt, damit man dann quasi die nächsten Jahrzehnte erstmal dort verbringt, damit dann irgendwann die Menschheit wieder hervortreten kann. Na, wenn die Welt hoffentlich wieder vielleicht in 50 oder 100 Jahren wieder bewohnbar ist. Aber unser Professor, unsere Hauptfigur, die schwankt halt so ein bisschen mit seiner Entscheidung, ob er denn da hingehen soll. Er schreibt auch, und da kommt auch dann der Titel her, Briefe eines Toten, er schreibt sozusagen seinem toten Sohn, oder seinen verschwundenen Sohn. Also es wird auch nicht ganz aufgelöst, aber es wird sehr stark impliziert, dass er halt dann in diesem Atomkrieg schon gestorben ist. Er schreibt ihm aber quasi immer, oder er führt Tagebuch sozusagen, und dieses Tagebuch wird dann halt in Form von Briefen vorgelesen. Und dieser Professor schwankt halt auch noch mit den Gedanken, ob er sich dahin begeben soll, ob denn dieser Atomkrieg überhaupt sozusagen weltumspannend war, ob es vielleicht noch bewohnbare Gegenden gibt. Und besonders dann eben, dass auch dann durch Kinder, die dann im Verlauf des Filmes gefunden werden, die sozusagen auch sehr stark traumatisiert sind, die nicht sprechen, also ein bisschen apathisch reagieren, dass er sich um die noch kümmert, und ob er sich dann eben Richtung Zentralbunker begeben soll, ist dann letztlich sozusagen so die eine zentrale Frage im Verlauf des Films.
Genau. Der Film sagt auch tatsächlich, wie dieser Krieg ausgebrochen ist, ja. Nämlich durch einen traurigen Zufall, der gar nicht so weit ab von der Realität ist. Ne? Es gibt ja mehrere spannende Punkte, an dem die Welt sozusagen kurz vor einer nuklearen Katastrophe war, durch Zufälle, durch Fehler. Es gab ja tatsächlich auch in der Sowjetunion damals den Fall, dass irgendwie ein Vogelschwarm oder irgend sowas vermeintlich als amerikanischer Raketenangriff gedeutet wurde und dann nur ein Offizier gesagt hat, nein, wir reagieren da jetzt nicht darauf, und das hat sozusagen Schlimmeres verhindert. Da gibt es mehrere Geschichten, die so ähnlich lauten. Und das war im Prinzip auch hier so. Ein Computerfehler hat einen Angriff erkannt. Derjenige, der den Rückangriffbefehl sozusagen hätte aufhalten können, der hat sich irgendwie an seinem Kaffee verbrüht. Und dann konnte er das nicht mehr aufhalten, dann ging die Welt unter.
Ja, so schnell und so einfach und so dumm, also muss man am Ende sagen, geht dann die Welt unter. Aber das ist dann auch schon mal ein interessanter Punkt, dass es jetzt keine große Verschwörung oder so ist, sondern hier eben wirklich der Zufall des Lebens dann irgendwie dann eben auch gezeigt wird, der dann tatsächlich die Welt untergehen lässt.
Ja, spannend ist an dem Film, also daneben, dass er wirklich interessant gefilmt ist, auch die Bildgestaltung, würde ich sagen, also die sehr, sehr eindrückliche Bilder, mit wenig Aufwand, würde ich mal sagen. Also schon Aufwand. Ne? Sie haben auch nach die Außensets und so, haben sie schon ein paar Sachen irgendwie, weiß ich nicht, umgeschmissen. Sieht schon alles sehr verwüstet aus, aber es sind relativ kleine Sets, würde ich sagen. Und er braucht aber auch nicht mehr, ne? Man läuft dann draußen immer mit so einer alten Gasmaske rum, ne? Die Leute sind auch dieses Wasser, was da auf dem Boden, durch das die da warten, das sieht richtig, also räudig aus am Ende.
Brackwasser.
Ja. So Brackwasser, wo Sachen drin rumschwimmen und so. Davon lebt er, und natürlich auch, er ist nicht schwarz-weiß, er ist aber auch nicht in Farbe gedreht, sondern er ist so in so monochromen Tönen gedreht. Ne? Man hat so ein, ich habe irgendwo so ein bohrstichiges Gelb irgendwie, ist ein Großteil des Filmes gehalten. Die Bunker des Staates, insofern man von einem Staat noch reden kann, die sind so blaustichig, ne? Die sind so, die leuchten so in so einem bläulichen Film. Also es ist bewusst eingesetzt, auch um Orte zu trennen voneinander, dass man die auseinanderhalten kann. Und das tut eben zu dieser Wirkung auch bei. Und ansonsten ist diese Welt auch einfach elend, muss man sagen. Ja. Ne? Es ist einfach ein riesiges Elend, das man sieht. Und die große Diskussion, glaube ich, die der Film aufmacht, ist eben dieses, nicht nur dieses allgemeine, ja, dieser Krieg ist ein ganz großes Übel und wir haben den selber verursacht, sondern auch die Frage, ist denn Menschlichkeit dann überhaupt noch möglich? Das ist, glaube ich, die Frage, die groß über diesem Film steht. Ist Menschlichkeit selbst in so einer Situation noch möglich? Und dann hat man eben auch verschiedene Figuren, die das, der Professor natürlich, der das für sich selber irgendwie versucht zu debattieren, auch als seine Frau dann stirbt, die offenbar strahlenkrank ist, aber auch zum Beispiel der Humanist, der auch als Humanist auftritt im Prinzip, ne, und eben auch immer humanistische Töne antritt, den Pessimisten auch. Das sind so die Rollenzuschreibungen eben.
Ja. Deswegen, das ist auch gerade der Pessimist, der hält dann auch so mehrere Reden, oder dem hört man sozusagen, wie er sozusagen auch eine Nachricht für die Nachwelt aufnimmt. So wirkt das zumindest, wenn das irgendein Menschen vielleicht in 100 Jahren oder 200 Jahren finden, damit die quasi wissen, was ist hier passiert. dann sozusagen auch so eine Nachricht aufnimmt, wie das passieren konnte, und er hatte eben seine pessimistische Sicht, was ich auch sehr interessant fand, wo ich auch gefragt habe, ob der Film selbst diese Haltung annimmt. Ich würde jetzt sagen, eher nein, aber trotzdem ist sie sehr präsent, eben ob der Mensch an sich zur verdammt ist, sich selbst zu vernichten. Das ist quasi unser großer Kopf mit unserem vielen Wissen und unserer Intelligenz uns am Ende immer ins Verderbnis bringen wird, und der Mensch eben sehr an sich zur Vernichtung eben tendiert und am Ende es eh passieren musste. Also halt eine sehr, sehr pessimistische, zynische, nihilistische Sicht auch auf die Welt. Ist natürlich dann auch sehr entpolitisiert, auch so, ne, wenn man einfach sagt, der Mensch an sich ist falsch, ja, oder er ist zerstörerisch. Es wird natürlich auch sehr, ne, der Mensch hat auch Maschinen gebaut, um erst die Umwelt zu zerstören, und irgendwann Maschinen gebaut, um sich zu zerstören mit den Atombomben. Das ist natürlich dann irgendwo auch eine sehr entpolitisierte Perspektive, die eben halt Systeme, Politiker, Entscheidungsträger raus sind, weil die am Ende Systeme gebaut haben, oder Computersysteme gebaut haben, die eben dazu führen, dass eben da auch die Welt untergeht, oder eben hierarchische Strukturen geschaffen haben, die es eben ermöglichen, dass man sich am Kaffee verbrüht, verschluckt und dann eben den Befehl nicht mehr geben kann, die solche Zufälle dann eben möglich machen. Das ist natürlich, wenn man jetzt vielleicht noch, hätte man vielleicht den Professor vielleicht noch mehr ausbauen können, der widerspricht natürlich dem nicht, aber es soll natürlich auch zu dieser, das wird natürlich trotzdem irgendwie diskutiert, und ich, am Ende würde ich jetzt schon nicht sagen, dass der Film diese Perspektive annimmt, weil er natürlich am Ende auch mit einer durchaus hoffnungsvollen Botschaft, also hoffnungsvoll ist irgendwie, ist ein starkes Wort, aber ich sag mal, er geht ein kleines bisschen darum.
Immerhin eine Perspektive.
Er geht dann mit einer Perspektive raus, mit an der Jugend vor allen Dingen, dass die es eben besser machen soll, und die eben auch noch kämpft und es eben irgendwie, solange es noch Menschen gibt, die existieren, ja, dass es Hoffnung gibt.
Und vor allem nicht nur die Jugend, sondern die Jugend, die das System sozusagen schon für unwert erklärt hat. Ne? Ja. Also wir folgen jetzt sozusagen auch ein paar Kindern, die direkt am Anfang des Filmes von einem Arzt eingeteilt werden, als die dürfen nicht in den Zentralbunker, wo offenbar der Schutz noch ein bisschen besser ist, denn die haben Stupor aufgrund eines Schockes, also sie sind teilnahmslos, können sich nicht bewegen, sie sprechen nicht mehr, die dürfen nicht mit rein, um die sich dann am Ende der Professor eben menschlich entscheidet, sich um die zu kümmern und denen irgendwie eine Perspektive zu bieten, mit den Weihnachten zu feiern und so weiter, die dann eben auch für diese ganze Welt wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer, so einen Streif am Silberstreifen Firmament eröffnen, obwohl dieses unmenschliche System gesagt hat, nee, die sind nichts wert, die kommen bei uns nicht rein. So, das ist so auch so ein Teil der Botschaft. Ja. Aber wie du schon sagst, ne, entpolitisiert, es kann überall spielen am Ende, und natürlich, man muss jetzt nicht erwarten von diesem sowjetischen Film, dass er kritisch mit der Sowjetunion umgeht. Er ist von Lehnfilm produziert, der Regisseur hat auch lange Jahre, und ich glaube sogar noch bis sein letzter Film ist 2019 erschienen, sogar da auch noch für Lehnfilm gearbeitet. Das war eine der beiden großen Produkte, oder ist noch ein großes Filmstudio, auch jetzt im heutigen Russland, glaube ich das zweitgrößte der Sowjetunion gewesen, mit Sitz in St. Petersburg, damals eben Leningrad, deswegen Lehnfilm, das andere große ist Mosfilm in Moskau, das durchaus auch für trotzdem auch sehr bekannte Filme, wie eben dieser einer ist, bekannt, ja, war, die auch eben in der BRD ankamen und auch durchaus wahrgenommen worden sind, ne, und positiv wahrgenommen worden, ja, sind. Eben aufgrund dieser universalen Botschaft, kann man, glaube ich, sagen.
Absolut. Aber es sind natürlich trotzdem Filme, die nur auch möglich waren in Sowjetrussland, weil eben jetzt auch schon eine Öffnung stattgefunden hat, oder ich sage immer auch Bestrebungen, das System weniger restriktiv zu gestalten und auch gerade künstlerische Auseinandersetzungen mit solchen Themen eben auch zuzulassen. Das wäre sicherlich in den 50er, 60er, 70er Jahren. Also 70er Jahre auch schon ein kleines bisschen, ne? Da ist natürlich die große Zeit von Tarkowski gewesen, wo dann auch unser hier Konstantin Lapuschanski da eben auch unter ihm gelehrt hat, weil irgendwie auch alles am Ende bei Tarkowski irgendwie landet in der Sowjetunion. Also zumindest ein großer Bezugspunkt natürlich, er ist natürlich auch, glaube ich, der, ja, viel unter sich vereint. Wahrscheinlich auch in der Geschichtsfilmschreibung der Sowjetunion irgendwie so ein Punkt ist, wo man wahrscheinlich auch viel vergisst, wo wahrscheinlich auch viel im Westen eben nicht angekommen ist, weil man irgendwie nur ihn kennt. Aber eben dann hier eben auch so ein Lehrling von Tarkowski eben hier auch noch einen Film geschaffen hat. Ja. Und deswegen, aber das merkt man auch, wenn man mal einen Tarkowski-Film gesehen hat, Briefe eines Toten, geht da schon, erinnert sehr stark daran auch so, ne, das ist sehr ich sag mal, stimmungsstark inszeniert. Da gibt es wenig Momente, wo man, wo es mal kurz ein bisschen atmen kann, sozusagen, ja, der Film, oder wo man so ein bisschen auch einen kurzen retardierenden Moment hat, wo man kurz mal sozusagen auch vielleicht was, also ein bisschen hoffnungsvoll wird, vielleicht einen kleinen Witz oder so, wo die Charaktere auch mal kurz lachen. Es gibt eine kurze Szene, wo gelacht wird tatsächlich, aber die ist auch ganz, ganz schnell.
Es gibt eine Szene, wo gelacht wird.
Ja, tatsächlich ist es wirklich so. Aber das war es dann auch ansonsten natürlich sehr hoffnungslos. So würde man in den USA nie auch so einen Antikriegsfilm, nein, gestalten. Oder ganz, ganz selten, ne? Das ist, wäre nicht denkbar. Auch wie er gedreht ist, sehr wenig Nahaufnahmen von den Figuren, auch von den Gesichtern. Also die kommen schon mal vor, aber gerade auch so die ersten 30, 40 Minuten, glaube ich, so fast gar nicht. Da ist immer so eine bewusst oder versucht, neutrale Kameraperspektive auch einzunehmen, wo du dann eben nur auch so auf wenig Kamerabewegung hast, sozusagen, also ein bisschen theaterhaft auch das Ganze inszeniert ist. Also könnte ich mir das auch sehr gut als Theaterfilm auch vorstellen. Da müsstest du, glaube ich, nicht viel am Film verändern, um den ins Theater zu bringen. Er aber dadurch auch noch mal so eine stärkere Wirkung entfalten kann, wenn man für sowas auch offen ist, weil er eben auch dann da so unnahbar ist, aber dadurch irgendwie natürlich auch das nochmal mehr wirkt, gerade auch wenn du diese Briefe dann vorgelesen bekommst vom Professor, wo du dann eben die Welt verteufelt irgendwie auf eine Art und Weise oder eben halt irgendwie zeigt, wie es gerade eben die Welt auch eben funktioniert, dass eben auch Bücher werden ja verbrannt, einfach um halt eben Wärme auch zu erzeugen, und das ist natürlich, wenn man befindet sich, dieser eine Schutzraum, wo der Professor sich auch befindet, ist eben auch ein Museum, eine Bibliothek ist irgendwie auch in der Nähe, das heißt, da wird auch eben auch das Wissen der Menschheit wird auch verbrannt, das ist auch natürlich immer sehr eindrucksvoll, dass man eben auch, das verschwindet natürlich auch, ne, und das ist dann für alle Ewigkeiten erstmal weg. Deswegen ist es umso wichtiger, quasi Menschen mitzugeben, die vielleicht noch einige Jahrzehnte hoffentlich überleben, denen was mitzuteilen, was waren denn unsere Fehler und wie kann man es besser machen. Und deswegen ist es trotzdem, glaube ich, ein Film, der sehr eindringlich ist, wenn man halt für so ein sehr unterkühltes irgendwie Inszenierungsweise, wenn man dafür offen ist. Und auf jeden Fall auch was sehr anderes.
Ja, zumal man dann merkt das auch schon alleine dadurch, dass viel auch von den Außenszenen unserer Figuren einfach diese Gasmasken oder der Professor als Hauptfigur diese Gasmasken einfach aufhaben, wo man im amerikanischen Kino oft nicht nur zu dieser Zeit, auch heute immer noch, ne, im westlichen Kino, wo es so viel um Gesichter, um Individuen geht, ne, um Personen geht, wo dann teilweise bei so Filmen, wo es um, weiß ich nicht, Astronauten oder um irgendwas, wo echt Kopfbedeckung essentiell wichtig ist für die Plausibilität des Films, wo man dann an manchen quatschigen Stellen schon einfach auch drauf verzichtet, um die Gesichter zeigen zu können. Ne? Ja. Da macht er im Prinzip das Gegenteil. Das ist schon interessant auch. Was ich sehr spannend fand, ist eine Szene, die echt Grauen auslöst, die ohne viel Grauen zu zeigen funktioniert. Das ist so ein Rückblick, wo man merkt, wo der Professor sozusagen seine Familie, die noch an der Oberfläche war, versucht zu retten, dann im Endeffekt nur schafft, die Frau zu retten. Also wie gesagt, es ist ein Rückblick. Und der Sohn eben mutmaßlich stirbt. Da muss er mit so einem, da muss er durch so eine Station, wo Kinder oder durch so einen Ort, wo Kinder sind, beziehungsweise wo Leichen sind, ne, mit so einem Leichentransport. Und das ist so eindrücklich gefilmt, ne, mit dem Sound, der ja sonst sehr zurückhaltend ist in dem ganzen Film, mit schnellen Schnitten dann eben auch, ne. Und wenn du diesen langsamen Film guckst und dann, das macht eben so der Vergleich, ne. Wenn du die ganze Zeit so ein Actionfeuerwerk mit Cut, 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 Cut anguckst, dann fällt das alles nicht so sehr ins Gewicht. Aber bei diesem Film, der so ruhig inszeniert ist, und dann so eine Szene da reinzubauen, die wirkt dann noch gleich 10-mal bedrückender einfach, ne? Also das ist so, fand ich sehr spannend. Und eben auch, dann sieht man ja auch dann Explosionen, Atomexplosionen mal kurz. Ich nehme an, das ist eine Mischung aus einmal echten Aufnahmen, also Archivaufnahmen und eben auch Miniaturen gab es auch. Und das wirkt eben auch viel stärker, weil das sind halt die einzigen super unruhigen Aufnahmen, die es da gibt im Prinzip. Ja. So, ne? Also dieser Unterschied macht dann eben das aus, die Wirkung aus. Sehr spannend. Also kann man sich durchaus mal anschauen, womit wir bei einem großen Problem sind. Der ist nämlich gar nicht so einfach anzuschauen, den gibt es nirgendwo offiziell. Ihr könnt den irgendwie gebraucht kaufen. Wenn es bei euch noch irgendwo noch eine sehr gut sortierte Film hier,
Videothek.
Videothek, danke. Videothek gibt, dann da vielleicht. Ansonsten, googelt mal. Wir sind immer sehr, also wir bezahlen unsere Filme. Ne? Wir wollen irgendwie Macherinnen und Macher nicht ausnehmen und streamen irgendwelche Filme illegal irgendwo. Wissen wir gar nicht, wo das geht. Allerdings ist der Film mittlerweile so alt und die rechte Situation, glaube ich, in Deutschland, den wahrscheinlich hat echt sehr seit Jahrzehnten niemand mehr verlegt. Ja. So ungeklärt. Wir sind auch für freies Wissen. Am Ende. Genau. Googelt mal.
Und es ist ja tatsächlich, und offensichtlich, es kann ja sein, dass irgendeine Person mal quasi eine Fernsehaufzeichnung vielleicht mal so aufgenommen hat, ne? Es kann ja sein.
Sicherheitskopie. Vielleicht gibt es genau, vielleicht gibt es sowas. Es gibt ihn aber auch gebraucht zu kaufen auf DVD. Ja. Oder auf Blu-ray sogar. Ich weiß es nicht.
Ja, das glaube ich eher nicht, Blu-ray. Weil das hätte man wahrscheinlich dann nochmal 2010? Blu-ray schon 2007? Oder so?
Keine Ahnung.
Ungefähr, also ja. Aber ich glaube, selbst das ist dann zu alt schon gewesen. Also zumindest könnte ich mir vorstellen, wenn das mal jemand im Fernsehen aufgenommen haben sollte, dass das eher eine Aufnahme sein könnte, die schon ein bisschen länger her ist.
Vielleicht gibt es ja mal einen öffentlich-rechtlichen Sender. Mir fiele da zum Beispiel Arte ein, der das vielleicht mal ins Programm nehmen könnte, dass man sich den in der Mediathek mal anschauen könnte. Das wäre mal cool, weil der lohnt sich so. Punkt.
Ja, aber es ist natürlich, das ist natürlich auch, glaube ich, deutlich geworden, das ist kein gute Laune-Film, wo man danach dann quasi, oh Mensch, also auch ein schöner Tag heute, und sich den dann geben sollte. Also es ist schon natürlich ein, der einen irgendwie natürlich runterzieht, aber das natürlich auch sehr, auf eine sehr eindrückliche Art und Weise macht, und manchmal ist man ja auch in der Stimmung. Und gerade wenn man vielleicht auf der Suche ist, so nach postapokalyptischen Antikriegsfilmen, die man noch nicht gesehen hat, höchstwahrscheinlich haben allerwenigstens mal Briefe eines Toten gesehen. Deswegen da auf jeden Fall, wenn ihr da mal auch sozusagen, auch historisch ist es ja super interessant, wie gerade die Sowjetunion eben auch die sich natürlich auch wahnsinnig mit dem der Endzeit, mit dem Ende der Welt beschäftigt haben. Nicht nur die USA natürlich, wo es auch ganz, ganz, ganz viele solcher Filme gibt, aber die noch natürlich ganz anders inszeniert sind oder ganz anderen Bedingungen entstanden sind. Deswegen ist es da auch nochmal super interessant für alle Filmhistorikerinnen, die sich damit mal beschäftigen wollen, dass mal sehen wollen, wie das dann eben in der Sowjetunion dann eben aufgefasst wurde.
So ist es. Ja. Also dann, wir wünschen euch frohes Filmeschauen und hören uns ganz bald wieder hier im Filmmagazin, zweimal die Woche. Und bis dahin schreibt uns doch einfach eure Filmvorschläge, die wir uns mal anschauen sollen. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.